Ich möchte euch jetzt allererst von meinem Donnerstag erzählen. Und zwar ist der Donnerstag, das ist so mein selbst definierter Arbeitstag. Also ich versuche, wie meine Beratung und Seelsorgetermine auf den Donnerstag zu legen. Ich habe manchmal am Donnerstagabend noch Kampfunterricht, wenn ich auch mit dem Team bin. Und versuche einfach, dass ich wie dann meine Arbeit machen kann. Jetzt habe ich aber auch am Donnerstag 4 nicht ganz bedürfnisbefreite Kinder heim und einen Mann. Und das Mittagessen sollte ja gleich auf dem Tisch stehen. Und es kommt wie so von außen, kommt wie immer wieder auch noch ganz viel wieder zu. Und ich habe letztes Mal am Donnerstag, da bin ich am Nachmittag irgendwie auf dem Sofa gesessen und habe gemerkt, hey, es ist einfach viel. Mein Donnerstag ist viel. Und es gibt in den Sprüchen, also das Buch von der Bibel, da gibt es einen Spruch, der heisst, der Mensch macht Pläne und ob sie ausgeführt werden, das bestimmt Gott. Und jetzt in meinem Fall bestimmt das manchmal auch die Schule. Und zwar hat die letztes Schuljahr beschlossen, dass eins von meinen Kindern erst um 10 Uhr am Morgen Schule hat am Donnerstag. Dann kommen 3 zum Mittag heim, eins muss noch etwas halt zum Mitnehmen. Und dann hat ein Kind hat wieder auf die 1:30 Schule. 2 Kinder haben dann erst um 1:45 Schule. Ein Kind kommt am 2:45 wieder heim. 2 kommen dann am 2:45 wieder heim. Dann haben wir noch K4. Ihr kommt das Bild rüber. Und wenn dann noch irgendwie Waldnachmittag ist und das Kind soll in den Waldkleidern neu mit einem anderen Treffpunkt stehen, oder am Morgen irgendwie ins Kunstmuseum geht, wie es gerade passiert ist, dann bin ich recht schnell überfordert und mein Donnerstag ist nicht mehr so gut durchgetaktet und organisiert, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe vor ein paar Wochen mal am Donnerstagnachmittag den Post verfasst auf Insta und es war recht lustig, wie viele Leute darauf reagiert haben. Und zwar nicht einfach nur Mamis in meiner Situation, sondern dass zu viel, das hat irgendwie in ganz vielen Personen offensichtlich etwas ausgelöst. Dass zu viel, für das man wieder Überblick noch hat, dass zu viel, dass man sich alles merken kann, dass zu viel, dass man irgendwie wie Zeit hat für alles, was man gerne würde. Und so das Bewusstwerden, dass man oftmals irgendwie mehr gelebt wird, als dass man wirklich lebt. Und ich zeige euch das Bild jetzt da vorne nicht, weil ich irgendwie Mitleid brauche oder so, weil das ist ja vieles von dem, ist ja wie auch selber gemacht, sondern ich glaube, das steht wie so symbolisch für ganz viel von unserem Leben. Und ich habe den Eindruck, egal in was für einer Lebenslage das wir sind, dass man sich da damit ein bisschen identifizieren kann. Sagt man, das könnten ja auch Meetings sein, eine Auflistung von Meetings irgendwie im Geschäft, wo man ist. Oder ich kenne auch ganz viele Pensionäre, die irgendwie gleich nicht so viel Zeit vorig haben, wie sie mal gedacht haben, dass sie dann hätten, sondern auch das Leben immer noch durchgetaktet ist. Oder der Jonas hat letztens ein E-Mail bekommen von einem Freund von ihm, wo sie eigentlich immer sich regelmässig als Gruppe getroffen haben. Und der Freund ist Single und hat sich jetzt aber aus der Gruppe rausgenommen. Mit dem Grund, es ist zu viel. Unser Leben ist oftmals zu viel. Und der Martin Luther, der soll gesagt haben, ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden von meiner besten Zeit am Gebet zu widmen. Und das Zitat, ich weiß nicht, einige von euch kennen das vielleicht oder haben das auch schon gehört, das könnte man ja sehr ermutigend verstehen, dass wir unsere Kraft kommt von Gott, wir müssen nur Zeit mit Gott verbringen. Aber ich merke, in mir löst das wie eher gerade auch noch mal einen Druck aus. Das sollte ich ja auch noch, ja, und das bekomme ich auch nicht auf die Reihe. Die Gleichung von, ich muss nur mehr Zeit mit Gott verbringen, dann habe ich nachher mehr Kraft für meinen Alltag, die geht bei mir nicht auf, sondern es wird wie einfach auch noch ein To-Do, das ich auch noch machen sollte. Und aus dem Krampf raus stürzt sich mich nachher irgendwie wie so ein bisschen in eine Selbstanklage hinein. Ich empfinde Scham darüber, wie wenig, dass ich mein Leben im Griff habe, dass gerade auch Gott wie eine Nebenrolle einnimmt, dann, wo er eigentlich die Hauptrolle vielleicht spielen sollte. Ich schäme mich dafür, dass es mir nicht gelingt, meinen Tag besser zu organisieren und dass ich Sachen vergesse, die nachher ja nicht unbedingt ich Konsequenzen tragen, sondern meine Kinder. Und ich habe im Hinterkopf all die Sachen, die ich auch noch machen sollte, damit mein Leben gelingt, wie zum Beispiel mehr Sport machen, ein bisschen gesünder essen. Das kommt dann wie so gerade der ganze Spall so von all dem, was ich nicht bin und nicht bringe. Und vielleicht kennen das einige von euch so im Ansatz auch ein bisschen. Oder ich hoffe es, dass ich eben nicht die Einzige bin. Und ich möchte euch mitnehmen heute Morgen in eine Geschichte von einer Frau, die auch zu viel hatte. Und die Frau, das ist Hagar, und die ist jetzt in dieser Geschichte, die Claude erzählt hat, nicht vorgekommen. Aber sie hat eigentlich sehr eine wichtige Rolle gehabt. Und die am Ladies Go Well-Abend waren, Ladina Spiess hat auch über diesen Text schon wie etwas gesagt. Aber ich möchte jetzt heute einen anderen Aspekt einnehmen. Die Hagar, das war die Sklavin von der Sarah, die wir die Geschichte gehört haben. Und da Sarah und Abraham kein Kind bekommen konnten, hat Sarah am Abraham ihre Sklavin gegeben, die Hagar, und hat gesagt, wenn ich dir kein Kind geben kann, dann nimmt Hagar und sorgt mit ihr dafür, dass das Versprechen von Gott gleich in Erfüllung geht und du kannst Nachkommen haben. Und ich versuche mich wie so in die Frauen hineinzuversetzen. Die eine, die Hagar, die Sklavin, die null Selbstbestimmung hat im Leben, die definitiv einfach gelebt wird von anderen. Und Sarah, die zwar eigentlich alles hat, aber eben doch nicht. Und beide ringen so fest mit sich. Beide haben eben gleich wie einfach nichts und sind eigentlich in sehr grosser Not. Und Hagar wird nachher tatsächlich schwanger und Sarah wird mega gemein zu ihr. Sarah ist so gemein zu ihr, dass Hagar in ihrer Not in die Wüste flüchtet. Und die Situation in dieser Wüste, in der Hagar geflüchtet hat, die hat mich über den letzten Monaten so viel gelernt und ich möchte gerne mit euch den Text lesen. Und zwar sagt Abraham zu Sarah, schau, deine Magd ist unter deiner Gewalt, du mit ihr ist ihr gefallen. Und da hat Sarah sie demütig, dass sie geflüchtet ist. Aber ein Engel von Gott hat sie in einer Wasserquelle in der Wüste gefunden, nämlich in einer Quelle am Weg nach Schur. Und da hat der Engel zu ihr gesagt, Hagar, Magd von Sarah, wo kommst du her und wo willst du hin? Und sie hat gesagt, ich bin von Sarah, von meiner Herrin geflüchtet. Und der Engel von Gott hat zu ihr gesagt, geh wieder zurück zu deiner Herrin und tu dich unter ihrer Hand demütigen. Und der Engel vom Herr hat zu ihr gesagt, ich will deinem Nachkommen so mehren, dass sie die grossen Menge wegen nicht gezählt werden. Der Text ist in dieser Wüste, wo die Hagar allein, verlassen und schwanger und definitiv in grosser Not angeflüchtet ist. Und sie hat die Begegnung mit Gott. Und ich finde es so cool, wie Gott ihr da einfach eine Frage stellt. Ihr einfach sagt, Hagar, woher kommst du und woher willst du? Und sie gibt ihm dann eine Antwort und Gott schickt sie wieder zurück an ihren Platz. Und ich finde das so cool, wie Gott offensichtlich in dem Moment von dieser tiefen, tiefen Not die Hagar wie ganzheitlich anschaut. Er sieht sie in dem Moment von der Not, wo sie jetzt gerade drin ist und er begegnet ihr. Und er fragt sie, wo kommst du her? Also er fragt nach ihrer Vergangenheit, woher kommst du? Und Gott fragt das ja nicht, weil er nicht weiss, wo sie herkommt. Weil wenn er Gott ist, weiss er ja sehr genau, wo sie herkommt. Sondern ich glaube, Gott stellt die Frage mehr, damit sie sich überlegt, ja, wo komme ich her? Und ist es nicht manchmal so, dass wir in unseren Nöten, wo wir sind, es manchmal auch hilft, dass wir uns überlegen, hey, ja, wo komme ich her? Was habe ich für Prägungen? Was habe ich für eine Biografie? Was hat mich zu dem Menschen gemacht, an diesem Punkt in meinem Leben, in meiner Not, wo ich jetzt gerade bin. Und ich finde das mega schön, wie Gott sie wieder hinweist und ihr wie sagt, hey, ja, ich sehe, wo du herkommst, ich weiß, wo du herkommst, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wo du verletzt worden bist, ich weiß, mit was du heute noch kämpfst. Ich glaube, Gott stellt uns so eine Frage, damit wir sprachfähig werden, um mit ihm oder auch mit anderen wieder darüber zu reden. Und was ich cool finde, ist, er macht den Hagar null Vorwürfe, sondern er sagt einfach, ich sehe dich. Und stellt ihre Fragen. Und gleichzeitig hat Gott aber in diesem einen Satz inne auch eine Perspektive für Hagar. Wo willst du her, Hagar? Sie hat keinen Plan. Sie ist so verzweifelt, sie ist auch in dieser Wüste, schwanger, allein verlassen. Sie hat keinen Plan, wie ihr Leben weitergeht. Aber Gott weiß es. Und so habe ich manchmal in meinen Nöten, auch wenn sie nicht so gross sind wie die von der Hagar, aber gerade keinen Plan, wie es weitergeht. Ich weiss gerade nicht, wie ich alles erledigen soll, wie ich es machen soll. Aber Gott weiss es. Mir hilft der Vers, also Jeremia 29,11, wo Gott etwas von dieser Perspektive, die er über unser Leben hat, sagt. Und er sagt, ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Ich glaube, das ist so eine von diesen Perspektiven, die Gott hat für unser Leben. Eine Perspektive von der Zukunft und von der Hoffnung. Und die Hagar in dem Moment in der Wüste, wo Gott sie sieht in ihrer Gegenwart, wo Gott sie sieht in ihrer Vergangenheit und wo Gott sie sieht mit der Perspektive für die Zukunft, sie fühlt sich so ganzheitlich wahrgenommen von Gott, dass sie ihm ganz einen speziellen Namen gibt. Ihre Antwort ist nachher, du bist El Roi. Und El Roi, das heisst, du bist der Gott, der mich sieht. Und ich merke, dass das in meinem Alltag immer wieder das ist, was ich brauche. Jemand, der mich sieht. In meinem Donnerstag. Jemand, der einfach sieht. In meinen Nöten, in den kleinen und grossen. Dort, wo es vielleicht gerade niemand anders sieht, was alles läuft. In unseren Nöten, die vielleicht manchmal auch ganz ein einsamer Ort sein können, wo niemand anders sieht. Dass man bitte einfach wissen, Gott sieht. Und er verurteilt nicht, sondern er ist einfach da und nimmt uns wahr. Er weiß, wer und was wir sind. Und ich glaube, das ist so ein tiefes Geheimnis, das mich fasziniert. Die Hagar hat nichts gemacht, das Gott ehren würde. Im Gegenteil, ich glaube, wenn wir so ihre Familienverhältnisse würden anschauen, wären wir sehr schnell im Urteilen. Und doch fühlt sie sich so fest gesehen und lässt sich berühren von Gott, indem sie sich ihm einfach aussetzt. Und lässt sich von ihm Identität und Hoffnung geben. Der Hagar, ihre Geschichte, die geht nicht einfach lässig weiter. Also Gott sagt nicht einfach, ja, ich nehme dich aus allem raus, sondern er schickt sie wieder genau an den gleichen Ort zurück, wo sie hergekommen ist. Er hat ihre Situation nicht geändert. Im Gegenteil, er sagt sogar, geh wieder zurück und tu dich der Sarah wieder unterordnen. Aber er hat der Hagar ihr Herz und ihre Perspektive geändert in diesem Moment. Und ich glaube, das ist wie so, das, was ich mir auch wünsche, wie für mein Leben, dass in meinem Zwill, im Kleinen und im Grossen, Gott meine Perspektive ändern. Und ich glaube, an dem Donnerstag, wo ich den Post gemacht habe, oder an jedem Donnerstag, ich glaube, Gott sieht eine Mami, die früher aufsteht, um den Kind zu morgen zu machen. Ich glaube, er sieht eine Mami, die versucht, verschiedene Bedürfnisse zu stillen. Er sieht Menschen, die ihr das Beste geben, tagtäglich im Kleinen und Grossen. Er sieht uns Menschen aber auch mit allem, was uns sonst noch beschäftigt. Ein Schicksalsschlag von Freunden oder ein Krieg, der nicht aufhören will. Er sieht. Und nicht nur in dem Moment vom Scham hinein, sondern im Ganzen. Dort, wo wir herkommen. Und er hat eine Perspektive dort, wo wir hingehen. Und gibt uns Hoffnung. Und ich glaube, gerade weil Gott uns so sieht, sind wir herausgefordert, ihm irgendwie zu begegnen, und uns ihm auszusetzen. Und da kommt für mich wieder das Martin Luther Zitat. Nicht, weil wir nochmal etwas leisten müssen, sondern weil wir wissen, bei Gott ist ein Ort, wo wir uns sehen lassen dürfen. Es ist unsere natürliche Antwort an den, der uns sieht und liebt. Der David hat einen Psalm geschrieben und den möchte ich euch zum Abschluss noch vorlesen. Einfach ein Vers. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Von ganzem Herzen will ich dich preisen, Herr, mein Gott. Und das ist das, was ich uns wünsche heute Morgen, dass wir immer wieder so die kleinen Oasen in unseren Wüsten finden dürfen, wo wir einfach sein dürfen und uns sehen lassen in unserer Ganzheitlichkeit und uns Perspektive geben lassen. Amen.